Guten Morgen. Kennt jemand von euch dieses Logo? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Ist euch das bekannt? Einmal vielleicht Handzeichen, wenn sich niemand traut, was zu sagen. Sehr gut, also schon relativ bekannt. Das ist das Logo von Ein Herz für Kinder, steht ja auch drüber. Und dahinter verbirgt sich eine Kinderhilfsorganisation. Und diese Kinderhilfsorganisation hat sich zur Aufgabe gemacht, Kindern, die benachteiligt sind, die vielleicht in Krisenregionen leben, die schwierige familiäre Bedingungen haben oder die einfach in Not sind, wie nach Naturkatastrophen oder Ähnlichem. Diesen Kindern möchte diese Organisation helfen. Besondere Bekanntheit hat die Organisation bekommen durch die Spendengalas, die sie einmal im Jahr veranstalten. Seit 1996 läuft im ZDF eine riesengroße Gala, bei der ganz viele auch prominente Persönlichkeiten eingeladen sind. Und dort wird dazu aufgerufen, zu spenden. Man sieht das hier auf dem roten Herz. Im Jahr 2022 zum Beispiel wurden über 24 Millionen Euro eingesammelt. Das Besondere ist, an dem ganzen Abend sitzen prominente Personen an dem Spendentelefon und wenn man eben Glück hat, also anruft und wenn man Glück hat, dann geht jemand Prominentes ran, man kann mit einem Promi reden und damit werben die sozusagen dann auch, dass man etwas spendet. Ich finde, das ist ein ganz cooles Konzept. Aber wisst ihr, so ein Spendenmarathon, den gibt es nicht erst seit 1996, sondern bereits im ersten Jahrhundert nach Christus ruft der Apostel Paulus zu einem Spendenmarathon auf. Es gab nämlich eine akute Krise. Im Jahr 49 nach Christus, zu der Zeit, wo Kaiser Claudius herrschte, kam eine weltweite Hungersnot. Und diese Hungersnot, die betraf eigentlich alle Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, und ganz im Besonderen die Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde, die erste Gemeinde. Sie waren sowieso schon sehr gefordert, dort kamen viele Menschen zum Glauben, dort musste viel geleistet werden, es war schon alles zusammengelegt worden, aber es reicht irgendwie nicht. Und deswegen ermutigt Paulus die anderen Gemeinden doch, eine Sammlung durchzuführen für die Geschwister in Jerusalem. In Antiochien waren Gemeinden beteiligt, in Mazedonien, die Galater waren dabei und auch in der Provinz Achaia wurde fleißig gesammelt. Auch die Korinther erhielten einen klaren Auftrag oder konnten gut verstehen, was der Wunsch des Paulus war. Und zwar schreibt er im ersten Korintherbrief, dass sinngemäß jeder der Gemeinde am ersten Tag der Woche nach seinem Gedeihen, also nach dem, wie viel er hat, etwas einlegen soll, etwas zurücklegen soll, damit, wenn dann die Sammlung überbracht werden soll, nicht dann erst gesammelt wird, sondern dann ist schon alles fertig und das kann überbracht werden. Jetzt gab es aber ein bisschen Stress. Und die Korinther, die hatten damit angefangen, waren der Aufforderung nachgekommen, aber das war sehr ans Stocken geraten. Da gab es Probleme, dass Paulus nicht mehr so vertraut wurde. Es kamen andere, wie Paulus sie nennt, Superapostel in die Gemeinde und ja, redeten schlecht über Paulus und das Vertrauen war einfach geschwächt. Und wir schauen heute in den Text rein, wo Paulus ein zweites Mal die Korinther dazu auffordert, doch etwas zurückzulegen für die Geschwister in Jerusalem. Paulus schreibt den Korinthern erneut einen Brief und fragt, liebe Gemeinde in Korinth, bist du bereit zu geben? Liebe Gemeinde, bist du bereit zu geben? Und meine Frage an euch und an mich heute Morgen, bist du bereit zu geben? Das ist die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Lasst uns den Text einmal gemeinsam lesen. Wer die Bibel dabei hat, kann es gerne aufschlagen, sonst habe ich den Text auch an der Wand mitgebracht. Der steht im 2. Korintherbrief, ab Kapitel 8, die Verse 1 bis 15 schauen wir uns heute Morgen an. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorherigem Jahr angefangen habt, dass sie jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht, aus dem, was ihr habt. Denn so wie die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Für mich ergeben sich aus diesem Text, aus diesem Aufruf, drei Blickrichtungen, in der die Thematik des Spendens betrachtet wird. Und ich möchte mit euch gemeinsam diese drei Blickrichtungen heute Morgen mal genauer betrachten. Schaut mal. Die erste Blickrichtung ist der Blick auf dein Herz. Die ersten fünf Verse. Der zweite Blick ist der Blick auf Jesus. In den Versen 6 bis 11. Und dann wollen wir zum Schluss auch noch einen dritten Blick wagen und auf andere schauen. Und das sind die Verse 12 bis 15. Lasst uns wirklich gemeinsam schauen, was Paulus für Argumente anführt, um die Korinther dazu zu ermutigen, nach Jerusalem zu spenden. Und lasst uns das auch übertragen auf uns. Wo können wir da ein Argument rausnehmen und wo können wir Gottes Willen verstehen für unser eigenes Spendenleben, für unser Leben hier und jetzt? Lasst uns direkt loslegen mit dem Blick auf dein Herz. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Paulus stellt hier die Gemeinde in Mazedonien als ein richtig gutes Vorbild, ganz am Anfang des Textes. In Mazedonien war zum Beispiel die Gemeinde in Philippi und auch Thessaloniki lag in Mazedonien, das ist Nordgriechenland. Und Paulus schreibt davon, dass durch die Gabe, die diese Gemeinden weitergegeben haben, etwas sichtbar wurde, was sonst verborgen war. Und das in einer großen Bedrängnis. Es gab auch in Philippi, auch in Thessaloniki, eben in Nordgriechenland, gab es auch Probleme. Die Hungersnot, die war weltweit. Und diese Bedrängnis, diese Problematik, die führte dazu, dass die Liebe der Geschwister in diesen Gemeinden erst sichtbar wurde. Vorher war das vielleicht eher im Verborgenen. Die Liebe war schon da, aber durch diese Krise wurde sie wirklich sichtbar. Und das ist doch eigentlich ein bisschen paradox, oder? Man könnte doch eigentlich denken, es ist eine Krise. Leute, lasst uns alles zusammenhalten, was wir haben. Lasst uns nicht irgendwie noch was abgeben von dem wenigen, was wir haben, sondern wir müssen das jetzt horten. Wir müssen auf uns schauen und wir müssen schauen, dass wir hier überleben. Aber ganz im Gegenteil handeln die Gemeinden in Mazedonien. Sie geben, obwohl sie nicht viel haben. Und dann schaut mal Verse 3 und 4. Sie geben über ihr Vermögen hinaus. Also von dem Wenigen geben sie über das, was sie eigentlich haben. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Paulus fast schon gesagt hat, hey, macht mal langsam vielleicht. Ihr habt nicht viel, ihr müsst ja auch irgendwie durchkommen. Versucht, das Geld gut zu verwalten, was in euren Reihen ist. Weil sonst könnte ich mir nicht erklären, wie in Vers 4 steht, und sie baten uns mit vielem Zureden. Sie haben darum gebeten, dass sie doch dieses Liebeswerk übergeben dürfen. Wo Paulus vielleicht gesagt hat, wartet vielleicht mal oder macht mal ein bisschen halblang. Die Gemeinden wollten unbedingt Teil dieses Spendenmarathons sein. Und jetzt kommt das für mich wirklich ganz Besondere in diesem Abschnitt. Schaut mal Vers 5. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Sich selbst gaben sie hin. Und dadurch, dass sie sich selbst hingaben, war es eine logische Konsequenz, dass sie auch ihre Güter, ihr Geld hingaben. Aber diese Reihenfolge, die ist ganz wichtig. Zuerst haben sie ihr Leben Gott gegeben, sind Christen geworden, sind gläubig geworden. Und aus dieser Hingabe heraus war es für sie wahrscheinlich nur logisch, dass sie auch das geben, was sie haben. Denn weißt du, Gott braucht dein Geld nicht. Er braucht es nicht. Was wäre das für ein Gott, der darauf angewiesen ist, dass ich oder du, dass wir seine Gemeinde finanzieren? Gott ist reicher, als wir uns das alle hier überhaupt vorstellen können. Aber Gott möchte dein Herz. Er will nicht dein Geld, sondern er möchte dein Herz. Und genau das ist damit gemeint, wenn von Hingabe gesprochen wird. Gott geht es um Beziehung. Gott geht es um Gemeinschaft, um eine Vertrautheit mit dir. Und aus dieser Vertrautheit kann eine ganze Menge entstehen. Und dann kann daraus auch entstehen, dass du wirklich gerne gibst. Und so war es ja hier bei den Gemeinden in Mazedonien. Sie haben wirklich gerne gegeben. Aber das stand nicht am Anfang. Am Anfang stand ihre Beziehung und ihr Herz. Ich erzähle euch mal von Weihnachten bei uns früher. Ich habe mal aufgeschrieben, woran ich mich noch erinnern kann. Meine Geschwister und ich waren noch zu jung, um eigenes Geld zu verdienen. Und unser Taschengeld war irgendwie auch immer schnell aufgebraucht. Trotzdem wollten wir unseren Eltern immer gerne etwas schenken, was nicht selbst gebastelt war. Unsere Eltern haben uns dann oft Geld gegeben, damit wir ein Geschenk für sie kaufen konnten. Wir sind dann losgezogen und haben Geschenke gekauft, von denen wir dachten, dass sie unseren Eltern gut gefallen könnten. Meistens, kurz vor dem Heiligabendgottesdienst, packten wir alles noch schnell ein, damit wir es später bei der Bescherung unter den Baum legen konnten. Wir waren sehr stolz, dass wir auch etwas dabei hatten, was aus dem Geschäft war, und freuten uns immer sehr darüber, dass wir die Pakete feierlich ins Wohnzimmer tragen konnten. Als wir die Geschenke dann unseren Eltern übergaben, freuten sie sich immer richtig doll darüber. Obwohl sie ja im Endeffekt selbst für ihr eigenes Geschenk bezahlt haben. Finanziell war es eigentlich gar kein richtiges Geschenk. Aber wisst ihr was? Darum ging es auch nie. Unsere Eltern wollten und brauchten nie unser Taschengeld oder die 20 Euro, die uns unser Opa manchmal zugesteckt hat. Es ging alleine um Beziehung, um das Herz hinter der Tat, um die Motivation und die Liebe, die mit unseren Geschenken sichtbar wurde. Und so ist es auch bei Gott. Gott braucht nicht unser Geld. Gott möchte so sehnlichst unser Herz. Er möchte Beziehung mit uns haben. Weil wisst ihr, er schaut auf unser Herz und nicht auf unsere Kontozahlen. 1. Samuel 16, Vers 7 steht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott schaut auf dein Herz. Und deshalb ist es so wichtig, wie Paulus an einer anderen Stelle schreibt, den freudigen Geber hat Gott lieb. Es kommt auf deine Herzenshaltung drauf an, wenn du gibst. Das ist viel wichtiger als die Summe oder die Taktung, in der du spendest. Auf deine Haltung, das ist entscheidend. Deshalb gib mit freudigem Herzen. Was mir da wirklich mal sehr geholfen hat, um wirklich mit Freude zu geben, war, dass ich mich echt intensiv damit beschäftigt habe, an wen ich mein Geld überhaupt gebe. Wisst ihr, wenn man das Projekt kennt, wenn man vielleicht sogar die Person kennt, die das Geld erhält, dann hat man einen viel engeren Bezug zu der Organisation oder zu dem Projekt. Und mir fällt es leichter, dann mein Geld gerne und freudig abzugeben, weil ich weiß, da sind Menschen, die können das gebrauchen, die freuen sich darüber und die sind in Gottes Reich aktiv. Und die können mit diesem Geld in Gottes Reich arbeiten. Und damit werde ich ein Teil ihrer Arbeit. Ist krass, oder? Ruth geht jetzt bald wieder nach Afrika und wir können ein Teil ihrer Arbeit sein, indem wir sie im Gebet, aber auch finanziell unterstützen. Das war unser erster Punkt, der Blick auf unser Herz. Lasst uns zum zweiten Punkt weitergehen mit dem Blick auf Jesus. Die Verse 6 bis 9. Sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern durch den Eifer anderer euch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorherigem Jahr angefangen habt. Dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Die Gemeinden in Mazedonien waren ein Vorbild. Und nach diesem Vorbild, nach diesem Blick auch auf das Herz, geht es weiter mit der Ermutigung des Paulus. Titus hatte das Spendensammeln begonnen. Schon damals, vor einem Jahr war das circa. Und war jetzt mit der Nachricht, dass es so ins Stocken geraten ist, weil da eben Probleme sind, zu Paulus gekommen. Und Paulus hatte ihn dann wieder zurück nach Korinth geschickt. Mit diesem Brief, dem zweiten Korintherbrief. Und jetzt schreibt Paulus, dass Titus doch bitte das, was er begonnen hat, jetzt wo er auch wieder da ist, zu Ende führen soll. Und jetzt nennt Paulus einige Attribute. Er schreibt in Vers 7, aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe. Und jetzt würde Paulus gerne noch etwas hinzufügen, ein Attribut, jetzt würde er gerne noch hinterher schreiben, und in eurer Großzügigkeit. Das fehlt sozusagen noch. Das ist noch offen. Und jetzt könnte man auch vielleicht irgendwie denken, ja, jetzt lobt er sie irgendwie so. Man sagt ja, man wird dann über den Klee gelobt und dann wird irgendwie ganz toll gesprochen, damit man irgendwie gute Chancen hat, auch ans Ziel zu kommen. Aber Paulus lügt hier nicht und Paulus übertreibt hier nicht. Trotz dessen, dass die Beziehung der Gemeinde zu Paulus schwierig war, spricht er auch im ersten Korintherbrief schon sehr, sehr positiv über diese Gemeinde. Dass sie viel Erkenntnis haben, dass sie gut unterwegs sind, dass sie sehr ernsthaft dabei sind. Also ist das hier nicht irgendwie ein Vorgeplänkel, was zu guten Zahlen führen soll, sondern das ist ehrlich. Und Paulus wünscht sich, dass diese Liste der guten Eigenschaften mit der Großzügigkeit ergänzt werden kann. Und die anderen Gemeinden haben es ja vorgemacht. Die anderen Gemeinden haben erwiesen, dass sie Liebe haben und haben ein Liebeswerk gebracht. Und dann kommt aber jetzt für mich das entscheidende und allerstärkste Argument. Schaut mal, dieser wunderbare Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Alle anderen Argumente sind auch gut. Keine Frage. Aber dieses Argument, das toppt sie alle. Das ist das Entscheidende. Schaut mal, ich möchte euch das so ein bisschen vor Augen malen und muss das nicht mal selbst machen, sondern möchte einfach ein paar Verse aus dem Philipperbrief vorlesen, wo das wunderbar gezeigt wird, was es bedeutet, dass Jesus arm wurde. Da steht Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus wurde arm für uns. So groß war seine Gnade. Und Gnade können wir an dieser Stelle auch mit Großzügigkeit übersetzen. Jesus war so großzügig, dass er den Thron bei seinem Vater verließ und sich klein machte bis zum Ende. Er kam als ein Kind in einer Krippe geboren. Und er starb als ein Verbrecher am Kreuz. Die Kreuzigung, die war für Römer zum Beispiel überhaupt nicht erlaubt. Das war gar nicht zugelassen, dass römische Bürger gekreuzigt wurden, weil das so widerwärtig war, weil es eine so große Zurschaustellung war. Und Jesus, der Gott ist, ist so großzügig, dass er diesen Weg für dich und für mich geht. Aber er bleibt nicht unten stehen. Und im Philipperbrief heißt es weiter, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es geht steil bergab. Aber dann geht es auch wieder steil bergauf. Jesus ist unglaublich großzügig, geht für uns den untersten Weg und wird von seinem Vater erhöht und ist jetzt nicht tot, sondern er lebt und er herrscht zur rechten Seite seines Vaters. Weil Jesus großzügig war, können auch wir großzügig sein. Was ein Vorbild, oder? Wenn wir auf Christus blicken und uns wirklich vor Augen malen, was das für ihn bedeutet hat. Was das für ihn bedeutet hat, dass alle Schuld der ganzen Welt auf ihm lag und dass er die gerechte Strafe dafür getragen hat. Wenn wir uns das verinnerlichen, wie großzügig Jesus war, dann können auch wir großzügig sein. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt oder wurde euch schon mal die Frage gestellt, warum Gott Vater nicht selbst für uns gestorben ist, warum er nicht gekreuzigt wurde. Das wäre doch theoretisch eine noch größere Liebestat gewesen. Das wäre doch Chefsache dann gewesen. Ich glaube nicht. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Sohn und jemand kommt zu euch und sagt, entweder du oder dein Sohn. Einer von euch beiden muss sterben. Was würde euch schwerer fallen? Ich habe noch keinen Sohn, aber es wäre keine Frage für mich. Ich würde selbst gehen. Weil es mir viel schwerer fallen würde, meinen einzigartigen, wunderbaren Sohn zu geben. Und Gott sagt, nein, ich gebe mein Wertvollstes für die Menschen. Mein aller Wertvollstes. Ist das nicht großartig? Und wenn wir das im Kopf haben, dann wird es uns, glaube ich, wirklich nicht schwerfallen, selbst großzügig zu sein. Wenn wir wissen, wie großzügig unser Vater im Himmel ist. Zum letzten Punkt kommen. Wir hatten den Blick auf unser Herz. Wir hatten den Blick auf unseren wunderbaren Herrn, der über alle Maßen großzügig war und ist. Und wollen jetzt noch einen Blick auf andere werfen. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Paulus kommt zum Ende dieses Abschnitts und er sagt zunächst, es ist wohlgefällig und vollkommen in Ordnung, wenn ihr gebt, was ihr habt. Klar, die anderen, die haben teilweise auch über ihre Maßen, über dem, was sie hatten, gegeben. Wie das ausgesehen hat, weiß ich gar nicht. Da haben sie wahrscheinlich noch mehr Entbehrlichkeiten auf sich genommen. Aber er sagt, es geht nicht darum, irgendwie einen Kredit aufzunehmen oder sich zu verschulden, um etwas geben zu können, sondern das ist gut, was du hast, zu geben. Und dann geht es darum, dass mit diesem Geben nicht andere irgendwie in Saus und Braus leben. Und ich glaube, das war denen auch bewusst. Aber Paulus macht nochmal deutlich, es geht um Ausgleich. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass in ihrer Not, in ihrer Bedrängnis Hilfe geschaffen wird. Und dann Vers 14, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wisst ihr, die ganze Sache ist nicht einseitig, sondern Paulus wünscht sich ein Geben und ein Nehmen. Er sagt, wenn es ihnen gerade schlecht geht, dann brauchen sie die Hilfe, dann gebt ihr. Aber wenn es euch dann wiederum schlecht geht und wenn ihr in Not seid, dann können die anderen für Ausgleich sorgen. Niemand gibt immer und niemand empfängt immer nur, sondern es dreht sich auch immer wieder um. Und dann zitiert Paulus hier eine Stelle aus 2. Mose. Das steht in Kapitel 16, der Vers 18, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Und daraus kann man richtig gut das göttliche Prinzip dahinter ableiten. Denn wisst ihr, das Volk Israel war circa 2 Monate aus Ägypten ausgezogen. Also vor 2 Monaten waren sie raus aus Ägypten. Sie waren in der Wüste und sie waren am Murren. Sie waren sauer auf Mose, sie waren sauer auf Aaron, ihre Anführer, denn sie hatten nichts zu essen. Sie wurden in Ägypten versklavt und hatten wirklich ganz schlimme Arbeitsbedingungen. Aber sie sagen tatsächlich zu Mose, du hast uns nur hierhin geführt, damit wir hier in der Wüste verhungern und verdursten. Wir wollen zurück nach Ägypten. Sie schreiben, wir wollen zurück an die Fleischtöpfe der Ägypter, an ihr gutes Essen. obwohl sie da aus der Sklaverei kommen. Also eine richtige Krise des Volkes. Aber Gott greift ein. Mose bittet Gott und Gott greift ein. Und so gibt es am Morgen das Manna und am Abend kommen so viele Wachteln in das Lager, also so viele Tiere, dass das Volk sich davon ernähren kann. Und Gott sagt, damit ihr das lernt, damit ihr das Prinzip versteht, macht das folgendermaßen. Jeden Tag wird gesammelt. Jeden Tag wird das zusammengelegt, was benötigt wird. Und alles, was zu viel war, das fressen die Würmer. Ihr könnt nichts horten. Ihr könnt nichts irgendwie auf Vorrat speichern, sondern jeden Tag möchte ich euch, liebes Volk Israel, jeden Tag möchte ich euch versorgen. Und wie kam es? Natürlich, einige horteten trotzdem und Gottes Wort traf ein, die Würmer fraßen alles auf. Und das Volk lernte daraus und sie sammelten nur noch so viel sie wirklich brauchten. Und deswegen kommt dieses Zitat hier, da, wo es heißt, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Es hat genau gepasst. Weil wer viel gesammelt hat, der hatte keinen Lagerraum noch irgendwie, sondern hatte genau das, was er brauchte. Und wer wenig sammelte, der hatte auch genug. Weil Gott ja dafür gesorgt hat, dass ein Ausgleich da ist. Und wisst ihr, einen Ausgleich gibt es in so vielen Bereichen. Zum Beispiel gibt es einen sogenannten Lohnausgleich. Es gibt einen Solidaritätsausgleich, wo man einfach die Stärkeren nimmt und die Schwächeren mit dem Geld unterstützt. Aber ich finde auch ein richtig cooles Beispiel sind Kraniche. Kennt ihr diese Formation, in der Kraniche häufig fliegen? Das ist so ein V. Und diese Formation verdeutlicht sehr schön, was Ausgleich bedeuten kann. Und zwar ist es so, dass der Vogel, der an der Spitze fliegt, den hinter sich fliegenden Vögeln ungefähr 20% an Kraft spart. Es entsteht eine Art Sogwirkung, habe ich gelesen, dass eben die hinteren Vögel wie in eine Art Strom mit reingeraten. Und so müssen sie nur 80% der eigentlichen Flugleistung aufbringen. Aber wisst ihr, dieser Zugvogel, der da ganz vorne fliegt, habe ich euch sogar ein Bild mitgebracht, der fliegt nicht immer ganz vorne, sondern es findet ein Ausgleich statt, in dem sich abgewechselt wird. Die Vögel, die an Position 2 und 3 sind, die rutschen dann nach vorne und der Vogel vorne, der geht weiter zurück in dem Zug, sodass er wieder sich erholen kann, sich ausruhen kann. Und auch die älteren Vögel, die vielleicht früher mal an der Spitze geflogen sind und die schwere Arbeit gemacht haben, die profitieren dann davon, dass die jüngeren, stärkeren Vögel jetzt an der Spitze sind und sie hinterherfliegen können. Ein wunderbarer Ausgleich, oder? Ein Theologe hat mal formuliert und geschrieben, wir können aus 2. Mose und von Paulus lernen, dass im Volk Gottes der Überfluss des einen dazu benutzt werden sollte, die Nöte anderer zu lindern. Jeder Versuch, dieses Gesetz zu umgehen, wird in Verlust und Schande enden. Eigentum ist wie Manna. Man kann es nicht horten. Wie cool wäre es, wenn wir Christen dafür bekannt sind, dass wir einander den Mangel ausgleichen. Dass die einen für die anderen sorgen. Wie cool wäre es, wenn wir Gemeinden in Deutschland dafür bekannt sind, dass wir einander den Mangel ausgleichen. Und wie cool wäre es, wenn wir hier im Christusforum damit anfangen. Damit anfangen, einander den Mangel auszugleichen. Ein Zugvogel zu sein, der an der einen Stelle ganz sicher Hilfe benötigt, der hinterherfliegen muss, der von diesem Strom, von dieser Sogwirkung profitiert, aber dann auch wieder an der richtigen Stelle nach vorne geht, der Verantwortung übernimmt und für einen Ausgleich sorgt, indem er von seiner Kraft, von seinem Vermögen gibt. Das wünsche ich uns, dass wir einander ein Ausgleich sind. Bist du bereit zu geben? Das waren die drei Punkte, die drei Blickrichtungen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigt haben. Bist du bereit zu geben im Hinblick auf dein Herz, was Gott viel wichtiger ist als dein Geld? Bist du bereit zu geben mit Blick auf Jesus, den Blick auf sein Werk am Kreuz, auf seine Liebe, die er erwiesen hat? Und bist du bereit zu geben mit dem Blick auf andere? Mit dem Blick auf das göttliche Prinzip, dass Gott sagt, das, was die einen zu viel haben, soll als Ausgleich gelten für die anderen. Hortet nichts. Die Würmer werden es zerfressen. Gebt es lieber ab. Teilt. Schafft einen Ausgleich. Insgesamt wurden bei der Ein Herz für Kinder Stiftung schon Spenden in Höhe von fast 500 Millionen Euro gesammelt. Und auch der Spendenmarathon von Paulus war am Ende erfolgreich. Theologen gehen davon aus, dass die Spendensumme, die nach Jerusalem überbracht wurde, sehr hoch war. Denn allein die Reise, Paulus reiste mit 3 Gefährten als Schutz und auch als Mechanismus, dass da nicht irgendwie Leute sagen können, das wäre unehrlich gewesen und er hätte das Geld für was anderes verwendet. Also es waren noch 3 Reisegefährten mit dabei. Die Reise war sehr teuer. Und wenn man so eine Reise dann unternimmt, kann man sicher sein, dass auch entsprechend viel übergeben wurde. Es würde keinen Sinn ergeben, wenn sie sich auf den Weg gemacht hätten und unterwegs sozusagen die ganzen Spendengelder schon aufgebraucht hätten. Es war eine richtig hohe Summe, die der Gemeinde in Jerusalem dann zugute kam. Und du? Bist du bereit zu geben mit diesen 3 Blickrichtungen? Ich wünsche mir das sehr für mich, dass ich bereit bin zu geben. Dass ich verstehe, dass ich damit etwas tue, was Gottes Willen entspricht. Und dass ich nicht aus hartem Herzen geben muss, sondern dass ich freudig geben darf. Weil Jesus so großzügig war und so freudig und so voller Liebe alles für mich gegeben hat. Und da möchte ich im Kopf behalten, dass es ein Ausgleich sein kann für meine Geschwister. In diese Richtung, aber dann auch in eine andere Richtung, möchte ich davon ausgehen, dass Geschwister mich unterstützen, wenn ich einen Ausgleich brauche, wenn ich in Not bin und in Bedrängnis bin. Herr, lass mich dafür noch beten, dass uns das gelingt, dass wir das umsetzen können, was der Text heute Morgen gesagt hat. Wem es möglich ist, der kann dazu aufstehen, genau. Herr Jesus Christus, ich möchte dir wirklich von Herzen danken. Von Herzen dafür danken, Herr, dass du uns so ein unglaublich großes Vorbild bist. Du bist großzügig, wie wir uns das gar nicht ganz bewusst machen können, wie wir das gar nicht fassen, Herr. Danke, dass du deine Großzügigkeit, dass du deine Liebe erwiesen hast am Kreuz. Dass wir dadurch Frieden haben dürfen mit dir und dem Vater, Herr. Danke, dass es das ist, was am Anfang steht, dass du unser Herz möchtest. Herr, und dann bete ich so, dass daraus als Konsequenz dann auch wir ein Herz bekommen, was echt freudig gibt. Was nicht irgendwie Schätze sammelt oder große Lager aufbaut, Herr, sondern dass wir freudig von dem weitergeben, was du uns schenkst, Herr. Darum bete ich ganz konkret auch für die jetzt kommende Woche, dass wir den Blick haben füreinander, dass wir einander wirklich ein Ausgleich sind, dass wir einander ermutigen und dass wir freudig geben zu deiner Ehre. Danke, Jesus, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Amen.